Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Hände waschen, desinfizieren und putzen. Sauberkeit hat durch die Pandemie eine neue Bedeutung bekommen. Das spüren auch Reinigungsfirmen, die auf der einen Seite mehr putzen, etwa in Kitas, zugleich aber auch weniger, etwa in Büros, weil Beschäftigte im Homeoffice sind. Wie geht die Branche mit der Krise um und wie gut oder schlecht geschützt sind die Reinigungskräfte? Darauf schauen wir in dieser Sendung. Und das EU-Parlament hat neue Regeln für den Lkw-Fernverkehr beschlossen. Mein Name ist Sina Fröndrich. Herzlich willkommen zu Wirtschaft und Gesellschaft. Winzige kleine Schiffe, die sich auf den Meeren bewegen. Von oben und aus der Ferne betrachtet ist es beeindruckend, wie viele Waren und Güter mit Schiffen und Tankern von A nach B befördert werden. Auch ganz aktuell. Der Welthandel läuft weiter. Er ist aber natürlich durch die Covid-19-Pandemie ins Stocken geraten. Deutschland hat im Frühjahr deutlich weniger Waren exportiert und auch importiert. Die neuen Mai-Zahlen zeigen, die Exporte sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um 30% eingebrochen, aber im Vergleich zum April hat der Export schon wieder zugelegt. Mischa Erhardt hat sich das genauer angesehen.
Mit den Außenhandelszahlen für den Monat Mai drängt sich bildlich die Frage auf, ist das Glas halb leer oder halb voll?
Gegenüber dem Tiefpunkt haben wir heute schon eine Besserung. Aber der Weg aus der Krise für die deutsche Exportwirtschaft wird lang und er wird steinig. Das ist allenfalls ein flacher und sehr holpriger Weg,
sagt der Außenwirtschaftschef beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag Volker Dreyer. Um 30% liegen die deutschen Exporte unter dem Wert vom Mai des vergangenen Jahres. Dafür haben sie aber im Vergleich zum Vormonat April um 9% zugelegt, sich also von ihren Tiefs der Corona-Krise etwas erholt. Auch Volkswirt Ralf Solveen von der Commerzbank ist zumindest verhalten optimistisch.
Zahlen, die wir schon für Juni zur Verfügung haben, zum Beispiel die Exporte von Autos, zeigen, dass da die Bewegung weitergegangen ist. Allerdings, bis wir wieder zu dem alten Niveau, also zu dem Vorkrisenniveau zurückkehren, wird sicherlich eine ganze Zeit vergehen.
Denn während die Corona-Pandemie hierzulande aktuell ganz gut im Griff zu sein scheint, steigen die Fälle in anderen Ländern noch immer stark an mit den bekannten wirtschaftlichen Auswirkungen. So berichten die Unternehmen des DIHK von wegbrechenden Umsätzen und weniger Investitionen in ihren ausländischen Geschäftsmärkten. Und in der Folge auch weniger Einstellungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Noch sind viele Betriebe bereit, Beschäftigung mehr zu halten, als es die Aufträge eigentlich hergeben. Aber insgesamt sind mehr Unternehmen da, die Beschäftigung abbauen müssen, als welche, die neu einstellen.
Schaut man auf die Exporte von Unternehmen hierzulande, fällt der Rückgang im Handel mit Großbritannien besonders drastisch aus. Hier schrumpften die Lieferungen um rund die Hälfte. In den wichtigsten Exportmarkt USA führten die deutschen Unternehmen fast 37% weniger Waren aus.
In USA scheint es noch im Mai sehr schwach gewesen zu sein. Und wenn wir uns da die Infektionszahlen angucken, die ja weiter steigen, ist eben zu befürchten, dass hier sicherlich auch die Erholung der Nachfrage nach deutschen Produkten eher sehr verhalten sein wird,
sagt Ralf Solveen. Im Gegensatz dazu läuft der Handel mit China vergleichsweise gut. Die Ausfuhren nach China gingen gegenüber dem Vorjahr nur um rund 12% zurück. Die Importe aus China sind sogar um satte 23% gestiegen. Das erklären Volkswirte zum einen mit Nachholeffekten. Zum anderen hatten im vergangenen Jahr auch Handelskonflikte den Außenhandel belastet. Jedenfalls zeugen auch andere Barometer davon, dass sich die Wirtschaft langsam wieder erholt. So fahren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wieder mehr große Lastwagen auf den Straßen, ablesbar an der Mauterfassung. In der Krise haben viele der üblichen Datenquellen keine brauchbaren Ergebnisse mehr geliefert. Deswegen haben Statistiker und Volkswirte nach Alternativen Ausschau gehalten, um wirtschaftliche Aktivität zu messen.
Wir machen seit einigen Wochen ja einen sogenannten Recovery-Monitor. In den gehen unter anderem dieser Lkw-Verkehr ein, der Stromverbrauch. Wir haben eine Größe für die Besuche im Einzelhandel. Wir haben eine Größe für den öffentlichen Nahverkehr und auch über Restaurantbesuche. Darüber versuchen wir eben eine Idee zu bekommen, wie schnell eben diese Erholung geht und ob sie sich eben immer weiter fortsetzt.
Im Moment stehen diese Zeichen weiter auf Erholung. Doch die Erholung dürfte länger dauern, als viele sich zu Beginn der Krise wohl erhofft hatten.
Die Exporte ziehen wieder etwas an und auch der Lkw-Verkehr nimmt wieder zu. Die vielen Laster, die sich über die Autobahnen schieben, mitunter werden sie gefahren von Menschen, die nicht immer fair entlohnt werden, die auf Raststätten schlafen und manchmal länger unterwegs sind, als es die Ruhezeiten eigentlich erlauben. Das Europaparlament hat nun neue Regeln für solche Fernfahrten beschlossen. Was sich dadurch wie verbessern soll, weiß Paul Vorreiter.
Sie gelten als schutzlos, erschöpft, schlecht bezahlt und einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt. Mit dem Gesetzespaket, das das EU-Parlament verabschiedet hat, soll sich die Lage der Lastwagenfahrer aber bald ändern.
Es war sehr streitig hier im Parlament und nach 4 Jahren haben wir jetzt diesen Kompromiss erzielt. Es gibt erhebliche Verbesserungen für die Lkw-Fahrer. Sie werden flexibler eingesetzt. Die Routenplanung wird so sein, dass sie auch regelmäßig an den Heimatstandort zurückkommen können. Das heißt, die Lkw-Fahrer können regelmäßig nach Hause fahren. Das ist eine Verbesserung,
sagt der CDU-Verkehrsexperte im Europaparlament Jens Giesecke. Konkret müssen Speditionsunternehmen ihre Fahrpläne so organisieren, dass Fahrer im internationalen Güterverkehr in regelmäßigen Abständen, je nach Arbeitszeitplan, alle 3 oder 4 Wochen nach Hause kommen. Die obligatorische, regelmäßige wöchentliche Pause dürfen die Lastwagenfahrer nicht in ihrer Kabine verbringen. Falls sie sich nicht zu Hause ausruhen können, muss das Unternehmen eine Unterkunft bezahlen. Kurze Pausen sind davon aber nicht betroffen. Das Gesetzespaket regelt nicht nur die Ruhezeiten, sondern auch den Wettbewerb. In den Verhandlungen zu dem Paket standen sich ost- und westeuropäische Länder mit jeweils unterschiedlichen Interessen gegenüber. Während die wohlhabendere Seite Lohndumping und Wettbewerbsverzerrung anprangerte, monierte die andere Protektionismus vor der günstigeren Konkurrenz.
Wir hatten in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr zu beklagen, dass die Grauzonen angewachsen sind. Die ehrlichen Unternehmen konnten nicht mehr bestehen. Die Arbeitsbedingungen für die Fahrer wurden immer schlechter, weil sie wochen- und monatelang herumgeschickt wurden. Jetzt ist es so, dass dies in Zukunft verboten sein wird und viele Maßnahmen dazu beitragen werden, auch die Kontrollen in Zukunft zu verbessern.
So der SPD-Verkehrsexperte im Europaparlament Ismail Ertug. Bessere Kontrollen sollen helfen, Betrug in der Branche einzudämmen. Fahrtenschreiber sollen Grenzübertritte aufzeichnen und damit es weniger Briefkastenunternehmen gibt, müssen Spediteure künftig nachweisen, dass sie in demjenigen Mitgliedstaat, in dem sie registriert sind, auch wesentlich aktiv sind. Nicht selten siedeln sich Spediteure scheinbar in osteuropäischen Ländern an und lassen dann die Fahrer zu den dortigen Niedriglöhnen durch die gesamte Europäische Union fahren. Das Gesetzespaket sieht nun vor, dass auch die Gehälter der Fahrer EU-weit angepasst werden. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort wird dann fällig, wenn die Fahrer ausschließlich oder überwiegend außerhalb ihres Heimatlandes Güter transportieren, nicht aber bei Transitfahrten. Das heißt, falls ein litauischer Fernfahrer auf dem Weg nach Spanien Ladung in Deutschland aufnimmt, muss er nicht nach deutschem Mindestlohn bezahlt werden, sondern nach dem heimischen Lohn in Litauen. Das Gesetzespaket schränkt auch Kabotage weiter ein. Darunter versteht man, dass ausländische Spediteure in einem anderen EU-Staat Güter transportieren, nachdem sie Waren aus dem Ausland geliefert haben. Bisher sind 3 Fahrten erlaubt. In Zukunft dürfen sie, wenn sie das Land wieder verlassen haben, erst nach 4 Tagen wieder Warentransporte in dem anderen EU-Staat übernehmen. Bei diesen Fahrten wird auch der ortsübliche Mindestlohn fällig. Nach dem Beschluss des EU-Parlaments haben die Länder jetzt 1,5 Jahre Zeit, um den Großteil der Reformen umzusetzen. Die Ruhezeitenregelung allerdings treten schon in einigen Wochen in Kraft.
Paul Vorreiter berichtete. Wie meistern die verschiedenen Branchen die Corona-Krise? Dieser Frage gehen wir in diesen Tagen immer wieder in unseren Sendungen nach. Und heute blicken wir auf die Reinigungsbranche. Denn auch dort hat sich einiges verändert. In Zügen, Bussen oder Kitas. Vielerorts ist Reinigung wichtiger denn je. Auf der anderen Seite stehen viele Büros leer, weil Beschäftigte im Homeoffice sitzen. Was bedeutet das für Reinigungsfirmen und für die Beschäftigten? Katja Scherer ist diesen Fragen nachgegangen.
Vor allem die Unsicherheit zu Beginn der Krise. Das sei das Schwierigste gewesen, so erzählt es Holger Eichholz, der Chef der Reinigungsfirma Niederberger Gruppe im Kölner Süden.
Wir haben natürlich ganz zu Anfang eine große Unsicherheit verspürt. Wie reagieren unsere Auftraggeber genau? Wird eventuell Reinigen ganz eingestellt? Wird Reinigen reduziert? Wird Reinigen erhöht?
Holger Eichholz Unternehmen hat etwa 4000 Mitarbeiter an 10 Standorten in ganz Deutschland. Die Angestellten reinigen Büros, Kitas und Krankenhäuser, aber auch Messehallen und Fahrzeuge bis hin zu Berliner Polizeiautos. Die Krise hat sich auf all diese Bereiche sehr unterschiedlich ausgewirkt, erzählt der Unternehmer.
Wir haben teilweise deutlich mehr Reinigungstätigkeiten gehabt, als wir vorher hatten. Andere Bereiche, Eventbereiche, wie zum Beispiel Messen, sind völlig ins Leere gelaufen. Also die haben gar nicht stattgefunden. Da ist unser Umsatz auch gleich null.
Mehr geputzt und vor allem auch desinfiziert werde dagegen nun in Kitas, Krankenhäusern und auch manchen Bürogebäuden. Dennoch, insgesamt fällt die Bilanz für sein Unternehmen negativ aus. Die zusätzliche Arbeit reiche nicht, um die Ausfälle auszugleichen, sagt Eichholz. Er habe daher einige Beschäftigte in Kurzarbeit schicken und sogar manche 450-Euro-Jobs streichen müssen. Die Niederberger Gruppe ist damit keine Ausnahme. Beim Arbeitgeberverband Die Gebäudedienstleister heißt es, insgesamt habe knapp jede zweite Firma in der Branche in den vergangenen Wochen Kurzarbeit angemeldet. Mehr als 4 von 5 Firmen haben Umsätze eingebüßt, auch weil manche Auftraggeber Insolvenz anmelden mussten. Das hat auch Holger Eichholz erlebt.
Wir machen so einige große Einzelhandelskunden, sind damit auch in die große Geschichte der Galeria Karstadt Kaufhof mit reingerutscht. Wir sind mit unseren Leistungen für 2 Monate in Vorleistung getreten und haben dann natürlich auch entsprechend hohe Verluste zu verzeichnen.
Schwierig ist die Lage in der Branche aber nicht nur für Arbeitgeber, sondern auch für Angestellte. Allein schon wegen der Ansteckungsgefahr. Vor allem Mitarbeiter aus Risikogruppen setze er seit der Pandemie so ein, dass der Kontakt zu anderen Menschen möglichst gering sei, erzählt der Unternehmer Holger Eichholz. Ulrike Lauchs von der Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt kritisiert aber, dass solche Maßnahmen nicht in allen Betrieben gleich gut funktionierten.
Viele Beschäftigte hatten große Angst, sich anzustecken. Sie mussten in die Büros, in die Hallen und konnten nicht einschätzen, was es bedeutet, ob dort Viren sind oder nicht. Und die Arbeitsschutzmaßnahmen liefen auch sehr schleppend an.
So hätten zum Beispiel nicht alle Arbeitgeber Schutzausrüstungen wie Masken oder Handschuhe sofort zur Verfügung gestellt, unter anderem wegen Lieferengpässen. Ein weiteres Problem? Dadurch, dass Beschäftigte nun noch akribischer putzen sollen, stünden sie bei der Arbeit stark unter Zeitdruck, sagt Lauchs. Und wenn Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt werden oder gar ihren Minijob verlieren, dann brechen ihnen wesentliche Einnahmen weg.
Und das haben wir sehr extrem erlebt. Also extrem gravierend hat viele der Beschäftigten auch vor große Probleme gestellt.
Mitte Juni sind in der Branche Tarifverhandlungen gestartet. Die Gewerkschaft fordert 15,5% mehr Lohn. Das entspricht einem Anstieg auf 12 Euro pro Stunde in der untersten Lohngruppe. Auch Gewerkschaftsvertreterin Lauchs weiß aber, ohne dass die Kunden mitziehen, die Reinigungsfirmen also höhere Löhne auf sie umlegen können, geht das nicht.
Die Unternehmen haben eine Marge, die kenne ich in etwa, die ist nicht hoch. Also es ist nicht möglich, dass nur die Unternehmen dieses mehr an Kosten tragen. Da muss tatsächlich der Kunde auch akzeptieren, dass es höhere Preise gibt.
Dass die Wertschätzung für die Reinigungsbranche durch die Pandemie steigt, hofft auch Unternehmer Holger Eichholz. Er beobachtet, dass in der Krise mehr Kunden akzeptieren, dass Reinigungskräfte auch mal tagsüber in Büros oder Läden arbeiten und nicht nur in Randzeiten oder nachts.
Auch um den eigenen Mitarbeitern, das heißt den Mitarbeitern des Kunden, ein bisschen Schutz zu zeigen. Also da ist jemand da, der desinfiziert den ganzen Tag. Und als Branche präferieren wir schon lange die sogenannte Tagesreinigungen, dass wir sagen, wir können die Mitarbeiter viel besser im Laufe des Tages einsetzen, dann haben wir auch ein breiteres Zeitfenster und den Mitarbeitern kommt es auch entgegen.
Dass seine Branche langfristig von der Krise profitiert, weil mehr geputzt wird, glaubt Eichholz nicht. Im Gegenteil. Wahrscheinlicher sei, dass künftig mehr Mitarbeiter als vorher auch dauerhaft im Homeoffice arbeiteten, sagt er. Die Unsicherheit bleibe also.
Katja Scherer über die Reinigungsbranche und wie sie mit der Corona-Krise umgeht. Toilette, Dusche, Küche, das eigene Bett, in einem Wohnmobil oder in einem ausgebauten Bus ist das meist alles an Bord. Seit Jahren gibt es einen Trend zum Wohnmobil. Und nun im Corona-Jahr verstärkt er sich noch einmal. Im Mai sind die Übernachtungen in Beherbergungen um 75% eingebrochen. Dagegen stiegen die Zulassungszahlen bei Wohnmobilen im Juni um mehr als 60%. Campingplätze sind vielerorts ausgebucht. Und wer kein eigenes Wohnmobil kaufen möchte oder kann, der kann sich auch eins leihen. Auch dort gibt es eine gestiegene Nachfrage. Denn im Bus oder im Wohnmobil können Abstandsregeln gut eingehalten werden. Thomas Wagner hat sich auf einem Campingplatz umgehört und mit einer Camperin gesprochen, die nur noch ganz knapp einen Platz bekommen hat.
Also ganz schwer. Also gerade am Wochenende ist es ganz schlimm. Also da kriegt man fast keinen Platz. Gell?
Sigi Blickle aus Albstadt hat aber trotzdem noch einen gekriegt. Gerade noch für ihr Reisemobil auf einem Wohnmobilstandplatz oberhalb von Überlingen am Bodensee. Gerade in Zeiten, wo die Angst vor der Infektion mit dem Coronavirus umgeht, ist für sie und, wie der große Andrang zeigt, für viele andere das Fahren mit dem Wohnmobil die beste Reisemöglichkeit.
Weil das ist ja wie das Zuhause, gell? Und man kann sich noch aus dem Weg da gehen, gell? Man ist ja noch die 2 Meter auf jeden Fall weg.
Unsere Toilette, wir können also ohne, dass wir öffentliche Baderäume benutzen, selber hier uns versorgen.
Ergänzt Ruth Bock, Wohnmobilreisende aus Schwäbisch Hall. Reisen in Corona-Zeiten mit dem Wohnmobil, viele, die sich dafür entscheiden, erhoffen sich ein Stück mehr Sicherheit im rollenden Eigenheim. Und das spürt die Branche.
Der Mai 2020 war der bisher erfolgreichste Monat der Geschichte mit 10.000 neu zugelassenen Fahrzeugen in der Branche und einem Plus über alle Kategorien hinweg von ca. 16%. Bei den Reisemobilen war es sogar ein Plus von 30% gegenüber des Vergleichszeitraums im Vorjahr. Das macht klar, Camping ist in aller Munde und ein absoluter Trend, ganz besonders in Zeiten von Corona.
Sagt Frank Heinrichsen, Marketingchef bei der Hümer GmbH und Co. KG, eine Unternehmenstochter der zur amerikanischen Tour Industries gehörenden Erwin Hümer Group Bad Waldsee. Letztere gilt mit einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro als einer der größten europäischen Wohnmobilhersteller. Und Frank Heinrichsen weiß, nicht nur die guten Hygienebedingungen im eigenen Wohnmobil haben den Boom verursacht, sondern auch die Flexibilität in der Auswahl des Reiseziels, falls über Nacht eine Region zum Risikogebiet erklärt werden sollte.
Das heißt, ich kann auf etwaige Reisebestimmungen ganz flexibel reagieren und mir das Ziel meines Urlaubs auch spontan auswählen.
Dass wir sagen können, wir gehen nicht mehr nach dem Terminplan, wir gehen nach dem Wetter, wir schauen ins Internet rein, wo ist schön Wetter oder wann ist schön Wetter und dann gehen wir los.
Ich finde, dass man halt viele Orte in sehr kurzer Zeit anschauen kann. Dass ich sage, na, übermorgen gehe ich wieder weiter, da gefällt es mir nicht.
Auch außerhalb aller Corona-Problematik schätzen Wohnmobilfans wie Rolf Bock und Roland Kaiser die große Flexibilität des Reisens. Heute hier, morgen dort, das funktioniert bei Hotel- und Cluburlauben so nicht. Allerdings, Billigurlauben mit dem Wohnmobil ist nicht.
Der Einstiegspreis bei einem neues Wohnmobil, bei einem kleinen Wohnmobil, liegt, sagen wir so, circa bei 50.000, 60.000 Euro.
Man muss sagen, so ein Fahrzeug gebraucht, ein gutes gebrauchtes Fahrzeug, wir haben es, glaube ich, mit 2,5 Jahren gekauft, gute 75.000 gekauft.
Bei ganz luxuriöser Ausstattung kann es beim Neukauf auch gerne mal ins Sechsstellige gehen. Und auch Wohnmobile mieten in Hochsaisonzeiten hat seinen Preis. Ein Wohnmobil für eine vierköpfige Familie für 2 Wochen kann da schnell mal die 2.000-Euro-Grenze überschreiten. Der Beliebtheit der Wohnmobile tut das keinen Abbruch. Trotz langer Lieferzeiten von zum Teil über einem Jahr, kein Wunder bei der derzeitigen Nachfrage. Ein Drittel aller Wohnmobilcamper sind über 60 Jahre alt. Allerdings, Frank Heinrichsen von Hümer Bad Waldsee mag durchaus eine Verjüngung der Kundschaft erkennen.
Für uns stellen wir schon fest, dass wir auch vergleichsweise junge Kundschaft bei unseren Händlern finden und vor allem auch viele Neueinsteiger. Das sind natürlich sehr positive Signale, die uns optimistisch für die nächsten Monate stimmen.
Frank Heinrichsen vom Wohnmobilbauer Hümer. Das Wohnmobil, der Bulli, beides wurde in den vergangenen Monaten auch schon mal zum Homeoffice umfunktioniert, wenn es zu Hause an Platz fehlte oder der Schreibtisch schon belegt war. Nicht nur Wohnmobile boomen, auch das Homeoffice hat Hochkonjunktur und das hat auch vielen digitalen Dienstleistern einen Schub gegeben, unter anderem dem Softwarekonzern SAP, der auch zusammen mit der Telekom die Corona-Warn-App erarbeitet hat. Klaus-Rainer Jackisch berichtet.
In nur 50 Tagen gelang es den IT-Spezialisten von SAP und der Deutschen Telekom, die Corona-Warn-App der Bundesregierung zu kreieren. Im baden-württembergischen Walldorf, dem Firmensitz von SAP, ist man stolz auf diese Leistung Made in Germany. Und sie zahlt sich auch in barer Münze aus. Denn Europas größter Software-Riese legte heute eine unerwartet positive Zwischenbilanz für das vergangene Quartal vor. Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn kletterte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8% auf knapp 2 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr als von Experten erwartet. Doch nicht nur der Auftrag der Bundesregierung spülte viel Geld in die Kassen. SAP profitierte vor allem stark vom Trend zum Homeoffice und dem damit verbundenen Schub in der Digitalisierung. Treiber bei den Erlösen war erneut das Geschäft mit Cloud-Software, das um rund ein Fünftel zulegte. Normalerweise verzeichnet SAP hier noch höhere Wachstumsraten, doch Corona hat auch bei SAP seine Spuren hinterlassen. So gab es am Anfang der Pandemie vor allem im wichtigen asiatischen Markt heftige Rückschläge.
Kohle- und Gaskraftwerke, darauf baut im Wesentlichen ein Großteil des Geschäfts von Siemens Energy auf. Noch. Denn der scheidende Siemens-Chef Joe Keser fordert, die Energietochter des Münchner Konzerns soll aus dem Bau von Kohlekraftwerken aussteigen. Es ist ein Auftrag für ein Unternehmen, das künftig eigenständig ist. Denn Siemens Energy wird abgespalten. Darüber hat heute eine außerordentliche Hauptversammlung entschieden. Michael Watzke berichtet.
Heute ist ein historischer Tag für Siemens,
sagt Siemens-Chef Joe Keser. Und fast alle Siemens-Aktionäre stimmen ihm zu. 99,36% der online versammelten Anteilseigner sind für die Abspaltung des neuen Unternehmens Siemens Energy. 91.000 Siemens-Mitarbeiter und 29 Milliarden Euro Umsatz, also ein Drittel der bisherigen Siemens AG, werden zur eigenständigen Aktiengesellschaft. Es ist ein sogenannter Spin-off, wie ihn Siemens schon bei der Medizinsparte Healthineers und bei Osram und Infineon durchgezogen hat.
Wir haben uns gegen einen Börsengang entschieden, weil wir den von der Siemens AG gehaltenen Anteil an Siemens Energy im Vorfeld exakt festlegen wollten. Und weil wir so einen weitaus größeren Anteil an Siemens Energy Aktien schonend abgeben können.
Der heute beschlossene Spin-off ist Joe Casers Vermächtnis. Der 63-Jährige hat ihn gegen jeden Widerstand und ohne jede Verzögerung durchgezogen, sagt Siemens Aufsichtsratschef Schnabe.
Vielen galt der Zeitplan damals als ambitioniert. Doch Siemens hat Wort gehalten. Und das trotz der Corona-Krise.
Eine Krise, die Siemens weniger hart trifft als viele andere Unternehmen, vor allem weil Digitalisierungslösungen in Corona-Zeiten eher noch wichtiger werden. Und was Siemens Energy angeht, so Käser, dessen Produkte und Services seien weltweit unverzichtbar.
Energie war und ist die erste Priorität. Eine zuverlässige, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung ist für jedes Land die Grundvoraussetzung für seine wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.
Noch dominieren CO2-intensive und teilweise kriselnde Energielösungen das Geschäft von Energy, Kohle, Erdgas, Öl. Aber die Zukunft, so Käser, sei grün wie Windkraft und blau wie Wasserstoff.
Wasserstoff hat das Potenzial, in Zukunft fossile Kohlenwasserstoffe als Energieträger zu ersetzen. Und dieses Potenzial gilt es auszuschöpfen.
Diese Geschäftsfelder zu nutzen, sei Herausforderung und Chance für Siemens Energy, so Käser. Die Zeit der Riesenkonzerne sei vorbei.
Konglomerate können vieles gut, aber nur weniges, was künftig wichtig ist, wirklich sehr gut.
Ob Siemens Energy es besser kann, wird auch Käser beweisen müssen, als künftiger Aufsichtsratsvorsitzender des eigenen Spin-offs.
Siemens trennt sich von der Energiesparte und die soll auf Kohlekraftwerke verzichten, fordert noch Siemens-Chef Käser. Damit gehen wir zu Viktor Goldgar, der die Frankfurter Börse für uns im Blick hat. Gibt es dazu Reaktionen?
Man könnte jetzt sagen, die Siemens-Aktien sind buchstäblich grün heute, 0,4% im Plus. Aber klar ist auch, in Sachen Klima fordern kann natürlich jeder viel, wenn der Tag lang ist. Man muss es dann halt natürlich auch halten am Ende. Und da muss man sagen, vor einigen Monaten noch, da hatte Siemens-Chef Käser Klimaschutzprozesse gegen den Konzern, Zitat, als fast grotesk bezeichnet. Und da fragen sich dann schon manche, wo steht der Siemens-Chef in Sachen Klima eigentlich wirklich?
Schauen wir auf die Deutsche Bank und ihren Beziehungen zu Donald Trump. Da gibt es jetzt ein neues Urteil in den USA. Was lesen Sie daraus?
Naja, der US-Präsident kann offenbar nicht mehr alle seine Steuerunterlagen unter Verschluss halten. Der oberste Gerichtshof der USA hat entschieden, dass Trump oder besser gesagt ein Steuerberater von Trump jetzt offensichtlich manche dieser Unterlagen an die Staatsanwaltschaft mindestens mal herausgeben muss. Die Frage, ob aber auch die Deutsche Bank Unterlagen zu den Finanzen des Präsidenten offenlegen muss, die bleibt offen in diesem Urteil. Deutsche Bank Aktien 1,4% im Minus.
SAP hat bereits Halbjahreszahlen veröffentlicht. Wie kommen die denn an?
Die kommen sehr gut an. SAP-Aktien steigen um mehr als 6% in Gewinn, Marge, Umsatz. Alles gestiegen bei SAP. Aber wenn man genauer hinsieht, dann sagen Experten, da sieht man schon, dass das Tempo dieser Steigerung sich in manchen Feldern schon abschwächt. Und das ist eben auch ein Signal, dass Corona auch bei SAP Auswirkungen hat. Aber so genau schauen viele schon wieder gar nicht hin an der Börse.
Ja, SAP im DAX gelistet. Wie sehr kann denn die Aktie den Gesamtmarkt nach oben ziehen?
SAP ist der größte Brocken im DAX. Knapp 10% des gesamten DAX sind SAP. Und wenn die Aktie so stark nach oben geht wie heute, dann schiebt das auch den DAX an. Der Deutsche Leitindex steigt um 1,1% auf 12.630 Punkte.
Und es gibt neue Daten vom US-Arbeitsmarkt. Erneut gibt es binnen einer Woche 1,3 Millionen Erstanträge. Wie reagiert denn die Wall Street darauf?
Er reagiert ziemlich ernüchtert. Der S&P 500 verliert knapp 1%. Das ist eines der seltenen Zeichen eigentlich der vergangenen Wochen, dass Hiobsbotschaften in Sachen Wirtschaft an der Börse wirklich durchschlagen. Bislang haben die Anleger diese Sorgen eigentlich immer wieder weggewischt und schnell wieder auf Tech-Aktien gesetzt und gesagt, mit den Börsen geht's weiter hoch. Aber jetzt minus 0,9% beim S&P.
Schauen wir noch ganz kurz auf die BaFin. Die hat den Industriegasekonzern Linde zu einem Bußgeld verdonnert. Warum?
Ja, da geht es um Daten, um Insider-Daten, die Linde nach Ansicht der BaFin nicht schnell genug veröffentlicht hat. Dann können natürlich Leute, die das wissen, handeln und da gibt es jetzt eine Strafe.
Dann schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro bei einem Dollar 12,93, die Feinunze Gold bei 1.800 Dollar genau und die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,46%.
Viktor Goldgar war das mit dem Börsenbericht und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt im Anschluss folgende Nachrichten und dann geht's weiter mit Kultur heute und Stefan Keudorf. Mein Name ist Sina Fröndrich.